Genau genommen keine schöne Geschichte. Zumindest für die meisten Menschen nicht. Und es ist auch ein schwerer Text in verschiedener Hinsicht, auch ein unverständlicher Text. Eine Geschichte, die die evangelische Predigtordnung gar nicht vorsieht. Vielleicht aus gutem Grund. Lediglich das Ende der Sintflut und der Neubeginn, das ist ein Perikopentext in der evangelischen Predigtordnung. Zugleich ist es aber auch eine Geschichte, die Einzug gehalten hat in unsere Sprache und unsere Kultur. Zum Beispiel, wenn wir von sintflutartigen Regenfällen sprechen. Oder manchmal sagen wir auch, das ist aber arg vorsintflutlich, wenn etwas uralt ist. Oder vergessen wir, auch wenn es in dieser Geschichte heute noch nicht vorkam, vergessen wir nicht die Friedenstaube. Wobei das biblische Friedensmotiv eher der Ölzweig ist, den die Taube im Schnabel mitbringt und weniger die Taube selbst. Interessant ist auch, dass diese Geschichte der Sintflut nicht nur in unserem jüdisch-christlichen Kulturgut zu Hause ist. Diese Fluterzählung oder Fluterzählungen der Urzeit sind weit verbreitet. Sie finden sich in allen Erdteilen und in äußerst verschiedenen Kulturen. Es wurden inzwischen wohl um die 250 verschiedene, über die ganze Welt verstreute Geschichten, solchen Berichte über eine Menschheitskatastrophe durch das Hereinbrechen einer Flut gesammelt. 250. Vielleicht an dieser Stelle noch ein paar andere interessante Beobachtungen. Das deutsche Wort Arche entstand aus dem lateinischen Arca und das heißt Kasten, oft eigentlich der Geldkasten, eine Lade, eine Kasse, ein Sarg oder auch eine Gefängniszelle. Das alles ist im lateinischen Arca. Nun kann man sich überlegen, was die Arche von all dem dann war. Jedenfalls hat die lateinische Bibelübersetzung, die Vulgata, das hebräische Wort Teba, was da eigentlich steht, so übersetzt. Und Teba, das heißt wiederum schlicht und einfach Kiste oder Kasten oder auch Kästchen. Kästchen wohl auch deshalb, das gleiche Wort wird nämlich auch verwendet, für das Gefäß, in das Mose hineingelegt wird, als Säugling, als am Nil ausgesetzt wird. Das gleiche Wort im Hebräischen. Interessante Parallele, weil ja in beiden geht es um Leben und Tod. Wer wird gerettet? Schauen wir uns die Maße der Arche an, die Gott dem Noah ja vorgab. Und es hört sich in Ellen, irgendwelche Zahlen, was weiß ich was. Aber ich habe das mal umgerechnet in Metern, dann ist das ungefähr eine Länge von 150 Metern, eine Breite von 22 Metern und eine Höhe von 12 Metern. Ist das viel, ist es wenig? Man kann immer schlecht schätzen. Ja, manche haben sofort mal Meterzahlen was im Kopf, manche nicht. Mal ein Vergleich. Die Titanic, die war ungefähr, oder nicht ungefähr, die war 269,1 Meter lang und 28,2 Meter breit. Das heißt, die Arche war bei ungefähr gleicher Breite ungefähr 100 Meter kürzer. Oder vergleichen wir die Maße der Arche mit der Größe eines Fußballfeldes, dann ist die Arche etwa 10 bis 20 Meter länger als ein Fußballfeld, aber ungefähr nur halb so breit. Einfach um eine Größenvorstellung zu haben. Es gibt ja mehrere Versuche, das nachzubauen. Eins schwimmt sogar rum, auch in Europa. In Amerika gibt es ein Modell, wo jemand das als ein Museum gemacht hat für Urgeschichte und hat das exakt nach den Maßen gemacht, die in der Bibel stehen. Und dann sieht man mal im Größenvergleich, wenn ein paar Menschen daneben sind, es ist schon für damalige Verhältnisse ein großes Ding. Wenn man das vergleicht mit manchen Ozeanriesen heute, dann könnt ihr die in so einen Container reinpacken, auf dem Schiff mitnehmen. Ne? Aber für damalige Verhältnisse war das ein richtig großes Ding. Ja, interessant schließlich ist auch noch der Begriff Sintflut. Der hängt sprachlich nicht mit Sünd oder Sündenflut zusammen, wie es oft gedeutet wurde, sondern die Vorsilbe Sinn oder Sint kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet so viel wie immerwährend, gewaltig, heftig. So, aber nun genug der Vorrede, wobei ich das mal für interessant halte, mal so ein paar Bilder im Kopf zu kriegen, wovon reden wir hier eigentlich. Ja, nun genug der Vorgeschichte. Viel wesentlicher ist doch, was uns diese Geschichte heute zu sagen hat. was Gott uns durch diese Geschichte sagen will. Und ich will an diesem Text entlang vier Überschriften formulieren und die erste nenne ich die Bosheit der Menschen. Im Vers 5 von Kapitel 6 heißt es, der Herr sah, dass auf der Erde die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Wörtlich übersetzt, die Schlechtigkeit, das Böse, war groß auf Erden. Das war nicht etwa die Selbsteinschätzung der Menschen, sondern Gottes Beobachtung. Und das war auch keine Momentaufnahme, sondern die Beobachtung Gottes über einen langen Zeitraum seit dem Sündenfall. Diese Aussage, dass das Böse groß auf Erden war und alles Sinnen und Trachten des Menschen immer nur böse, das ist sozusagen die Zusammenfassung Gottes der bisherigen Menschheitsgeschichte, die die biblische Urgeschichte bis dahin beschreibt. Sündenfall, die Loslösung von Gott, der Brudermord. Die Racheschwüre, ich habe zwei Kapitel ausgelassen, die sind, weiß nicht, wollte ich nicht drüber predigen. Das ist einmal eben die Nachkommen von Kain, wird lange aufgeführt. Und da kommt der Lamech vor, ist ein Nachkomme Kains, der für sich nicht nur siebenfältige Rache, sondern 77-fältige Rache in Anspruch nimmt. Das heißt, mit solchen Leuten kommt Blutvergießen zwangsläufig in die Welt. Ja, dass man das Wort Totschlag zur Tagesordnung wird. Rachsucht, Blutvergießen. Und dann auch diese eigenartige Geschichte aus Kapitel 6 mit den Göttersöhnen, die sich Menschentöchter nehmen und dann kommen Riesen dabei raus. Wollte ich jetzt auch nicht drüber predigen. Naja. Auf jeden Fall ist das letzte wohl ein Hinweis auf die grenzenlose Begierde des Menschen, das selbstverständliche Nehmen, was ich will, eben auch in sexuellen Belangen. Bleibt aber die Frage, ob denn Gott alles Menschliche mit Bausch und Bogen als immer nur böse beurteilen muss. Trifft's das denn? Wird er den Menschen damit gerecht? Gibt es nicht auch positiv Beachtenswertes? Sicher sieht das Gott auch. Aber Gott lässt sich nicht blenden, er lässt seinen Blick nicht vernebeln. Er sieht hinter die Fassaden unserer Errungenschaften. Für ihn ist nicht entscheidend, was wir geleistet haben, was wir vorweisen können, sondern welche Auswirkungen das hat auf unsere Beziehungsgeflechte, in denen wir leben. Gerechtigkeit ist das biblische Stichwort dafür. Auf Deutsch, werden wir mit unseren Errungenschaften Gott und unseren Mitmenschen gerecht? Ja, es ist ganz viel Nützliches entstanden auf dieser Welt und wir leben tagtäglich davon und ich bin dankbar dafür. Technisches, wissenschaftliches, künstlerisches, architektonisches, großartige Kulturen hat die Menschheit hervorgebracht. Und Gott sieht in der Summe Tyrannei, Gewalt, Neid, Konkurrenz, Unrecht und inneren wie äußeren Unfrieden. Gott lässt sich von den ägyptischen Pyramiden nicht blenden. Er sieht die Menschen, die das in Sklavenarbeit errichtet haben. Er sieht die Opfer unserer reichen, schönen und bunten Welt, unserer nimmersatten Wohlstandskultur. Ich habe mal eine Friedensausstellung besucht, wo der Ausstellungsführer darauf aufmerksam machte, dass im Grunde so gut wie alle technischen Erfindungen ursprünglich fürs Militär erfunden wurden und erst viel später und zweitrangig zivile Nutzung gefunden haben. Das gilt für das Rad ebenso wie für das Internet. Eigentlich erschreckend, oder? Nach Gottes Urteil laufen alle menschlichen Bemühungen und Errungenschaften darauf hinaus, über sich selbst hinauszuwachsen und, um das effektiver zu erreichen, eventuelle Konkurrenten auszuschalten. Vielleicht protestieren wir innerlich und halten dem ein beachtliches Maß an Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit entgegen, das es ja unübersehbar auch gibt. Das kann doch Gott nicht einfach hinten runterfallen lassen. Aber ich möchte meine eigene Einschätzung zurückstellen und einfach Gottes Beobachtung mal ja, auf mich wirken lassen, mal zulassen. Entscheidender ist doch, wie Gott uns beurteilt, nicht wie wir uns beurteilen. Im Übrigen übersieht Gott ja die Gerechtigkeit eines Noahs nicht. Gott differenziert sehr wohl, selbst wenn er pauschal urteilt. Und noch eins, was Gott vor allem verurteilt, ist nicht einmal die fehlende Gottesfurcht, sondern die Frucht daraus, Verdorbenheit und Gewalt, wie es da heißt. Das heißt, Gott urteilt nicht aus der Perspektive des Beleidigten nach dem Motto, oh, die wollen mich nicht mehr. Ihn bekümmert, was wir einander antun. Was seine Beweggründe sind, darauf kommen wir gleich noch. Interessant vielleicht für heutige Ohren wäre vielleicht noch die folgende Randbemerkung. Das hebräische Wort, das für Gewalttat in unserem Text steht, heißt Hamas. Hamas. Und genauso nennt sich ja diese berüchtigte und inzwischen regierende palästinensische Terrororganisation. Hamas. Da merkt man übrigens die sprachliche und ethische Verwandtschaft zwischen Hebräisch und Arabisch. Ne? Und leider beschränkt sich Hamas-Terror in dieser Welt nicht auf diese Organisation. Das wäre schon schlimm genug. Terror gibt es in unseren Schulen, in Kinderzimmern, Schlafzimmern, Firmen, Städten, überall. Terror heißt nichts anderes, übersetzt als gewalttätiges, rücksichtsloses Vorgehen. Und Gewalt und Rücksichtslosigkeit beginnen nicht erst, wo Blut fließt und Bomben explodieren. Gewalt und Rücksichtslosigkeit beginnt in unserem Herzen. Hier wird das geboren, was dann herausbricht. Unser eigenes Herz, sagt Gott, ist verseucht, es ersinnt Böses. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Wollen, das alles steckt im Herz drin. Das ist angefüllt mit Bösen. Ein Spiegel vielleicht dafür sind unsere Medien, die uns ständig mit Gewalt, mit zügelloser Sexualität, kurz gesagt mit Hamas unterhalten. Und zugleich sorgen sie dafür, dass unsere Lust darauf nicht nachlässt. Es soll an dieser Stelle reichen. Ich möchte wieder auf Gott zu sprechen kommen. Gottes Empfinden nenne ich diese Überschrift. Die Fluterzählung ist kein neutraler Tatsachenbericht. Er offenbart Emotionen. Wir erfahren zwar nichts über die Emotionen Noahs, was der sich gedacht hat und wie der es empfunden hat, erfahren wir nichts. Wir erfahren auch nichts über die Emotionen, was in den Leuten vorgegangen ist, die so zunehmend, denen das Wasser bis zum Hals steht und irgendwann auch darüber hinausgeht. Hier spart der Text bezeichneterweise mit Emotionen. Er will nicht dramatisieren, er will keinen Horror inszenieren, schon gar nicht unsere Lust an Grausamkeiten befriedigen. Aber wir erfahren etwas über Gottes Emotionen. Wir lesen im Vers 6, da reute es den Herrn auf der Erde, den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Warum reut es Gott, den Menschen gemacht zu haben? Ist das Selbstmitleid, dass ihm seine Krone der Schöpfung am Ende so gründlich daneben ging? Ärgert er sich über einen begangenen Fehler, den er nun ausmerzen will? Reut Gott die Menschenschöpfung um seinetwillen oder um des Menschen willen? Eine gewagte Frage, oder? Ich glaube aber, um des Menschen willen. Der zweite Halbsatz lässt mich das glauben. Gott tun die Menschen leid, die sich gegenseitig kaputt machen. Das Leid, das sie einander zufügen, trifft ihn selbst. Es tat seinem Herzen weh. Obwohl die Herzen der Menschen ganz offensichtlich weit vom Herzen Gottes entfernt sind, auch weit voneinander entfernt sind, ist Gottes Herz uns ganz nah. Unsere Gottlosigkeit schmerzt ihn. Nicht, weil er uns braucht, sondern weil wir ihn brauchen, weil wir ohne ihn unser böses Sinnen und Ausführen immer weiter potenzieren. Selbst der Versuch, Böses zu beseitigen, gucken wir doch in unsere Welt, selbst der Versuch, Böses zu beseitigen, geschieht in aller Regel mit Gewalt, die wieder nur Schreckliches hervorbringt. Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Und Gott leidet an unserer Sünde. Aber er leidet auch am Gericht, das er selbst ausübt. Das mag paradox klingen. Ja, wenn Gott es leid tut, den Menschen zu vernichten, warum macht das dann? Ich stelle diese Frage nochmal kurz zurück, um noch einen wichtigen Gedanken einzufügen. Denn es gibt ein weiteres Ereignis in unserer Weltgeschichte, wo Gott an dem Gericht, das er selber übt, auch selbst unsäglich leidet. Jesus Christus am Kreuz. Das ist das Gericht Gottes über alle Menschenschuld und zugleich das unsägliche Leiden Gottes in Person. Gott leidet an unserer Schuld. Gott leidet an unserer Gleichgültigkeit. Er leidet unsere Lieblosigkeit, unsere Rücksichtslosigkeit und unsere kleine und große Gewalt, unsere Hamas. Kurz gesagt, unsere Gottlosigkeit. Er leidet und erleidet sie. Das Kreuz Jesu macht unmissverständlich deutlich, dass Gott nicht seinetwegen, sondern unsertwegen bereut. Und das mal aus dem Hebräischen übersetzt, sich Leid tun lässt. Sich, also das Leid an sich heranlässt, das ihn selbst betrifft. Nun komme ich zurück auf die Frage, wenn Gott es leid tut, Gericht zu üben, warum tut er es dann? Sogar dann, wenn es ihn selbst betrifft. Kann es sein, dass es keine andere Lösung gibt, die Spirale des Bösen aufzuhalten, als durch Vernichtung des Bösen? Das ist furchtbar hart, ne? Deswegen mute ich uns eine dritte Überschrift zu, Gottes Gericht. Kann es sein, dass das Gericht Gottes kein wütendes Affekthandeln ist, sondern wohlüberlegtes, notwendiges Handeln, um das Böse zu vernichten? Gerade das Kreuz Jesu unterstreicht diese Sicht. Denn so wie am großen Versöhnungsfest im Alten Testament der Sündenbock symbolisch beladen mit der Schuld des Volkes in die Wüste gejagt wird, um das Böse fortzutragen, so ist Jesus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt fortträgt und beseitigt. Wenn Gott in der Sintflutgeschichte vom Auswischen und vom Vertilgen der Menschen spricht, dann spricht daraus nicht Wut, sondern etwas Rigoroses. Gott macht keine halben Sachen, auch oder gerade beim Thema Sünde nicht. Es gibt keine Erlösung von dem Bösen ohne Tod des Bösen. Wir beten das so leicht, ne, und erlöse uns von dem Bösen. Aber das ist nicht billig zu haben. So wie Gott hier das Herz des Menschen als durch und durch böse beschreibt, so verheißt er durch den Hesekiel, durch den Propheten, seinem Volk: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Es hilft kein Herumdoktern, kein Reparieren, wie Udo Lindenberg mal gesungen hat, ein Herz, das kann man reparieren. Nee, kann man nicht. Es muss raus. Es muss sterben. Da hilft nur ein neues Herz. Und nicht anders beschreibt es ja Paulus im Römerbrief, im Kapitel 6. Christ werden heißt sterben. Mitsterben mit Christus. Das sind harte Sätze. Unser alter Mensch ist mit Christus mitgekreuzigt. Römer 6,6. Wir sind für die Sünde gestorben. Wir, nicht die Sünde, sondern wir sind für die Sünde gestorben, Vers 2, sagt Paulus im Römerbrief. Und das ist ein wichtiger Rechtsakt. Das heißt, die Sünde, wenn wir ihr gestorben sind, hat kein Anrecht mehr auf uns. Solange wir aber nicht für die Sünde gestorben sind, nicht tot sind für die Sünde, hat sie ein Anrecht auf uns. Christsein heißt also nicht, in manchen Dingen anders denken und versuchen, es besser zu machen, sondern Christsein oder Christwerden beginnt damit, Gottes Urteil über meinem Leben zuzustimmen. Christwerden heißt, das Gericht oder in das Gericht Gottes einwilligen, in das Gericht Gottes über mein Leben. Das ist eigentlich Taufe. Das heißt, Taufe heißt begraben werden in seinem Tod. Das heißt, zuzugeben, ja, ich bin der Sünde gestorben, jetzt werde ich auch begraben. Das ist folgerichtig. Einwilligen, dass Gott dieses alte Leben vertilgen darf, mit allem, was da dran hängt. Und da hängt manches dran, was wir vielleicht so gern gar nicht loslassen. Manche Gewohnheiten, manche Ansprüche, manche Rücksichtslosigkeit, manche Rachefantasien. Aber auch bei uns hilft kein Herumdoktern, kein halb so, halb so. Ohne Tod kein neues Leben. Meine vierte und letzte Überschrift, Gottes Gnade. Ich möchte noch auf diesen letzten Punkt zu sprechen kommen. Ich hatte ja anfangs schon erwähnt, dass Gottes Blick durchaus differenziert, selbst wenn er pauschal urteilt. Ich hatte darauf hingewiesen, dass Gott den Noah nicht übersieht. Direkt anschließend an Gottes Selbstgespräch über den Zustand der Welt wird die Person Noahs eingeführt mit den Worten, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dieser eine Satz bringt ein wesentliches Stichwort zur Sprache, nämlich Gnade. Noah findet Gnade. Bevor wir weiteres über diesen Mann erfahren, bleibt dieses festzuhalten, dass Noah mit seiner Familie die Katastrophe überlebt, ist nichts als Gnade. Dass wir heute hier sitzen und wenn wir gesund sind, die unterschiedlichen Gefahren und Katastrophen überlebt haben, dann ist das Gnade und nicht unser Verdienst. Schon die Formulierung Gnade finden hält fest, dass sie nicht erarbeitet ist. Der Grund für die Rettung Noahs liegt allein bei Gott. Oder wie die Klagelieder schreiben, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Dass Gott diese Welt damals nicht ganz vernichtet hat und dass er heute noch immer Geduld hat, das liegt nur darin begründet, dass Gott gnädig ist. Die Welt blieb nicht dank der von den Söhnen Kains entwickelten Kultur und Zivilisation erhalten. Die Welt besteht auch nicht deshalb, weil die Menschen es verstanden haben, sich fortzupflanzen und auszubreiten. Schon gar nicht überlebt die Welt, weil es in ihr Riesen, Männer mit berühmten Namen, großen Gestalten und mächtigem Einfluss gibt. Die Welt besteht, weil Gott einem einzigen Mann seine Gnade schenkt. Und wenn wir Christen geworden sind, wenn Gott uns herausgerufen hat aus unserer eigenen Gottlosigkeit, und wir nun seine Kinder sind, dann ist auch das Gnade. Nichts als Gnade. Wir haben es nicht verdient. Womit? Und doch drängen sich auch gleich Fragen auf, denn dieser Aussage, dass Noah Gnade gefunden hat, folgt eine bezeichnende Beschreibung seiner Person. Noah war ein gerechter, untadlicher Mann unter seinen Zeitgenossen. Er ging seinen Weg mit Gott. Vers 9. Wie ist das nun mit der Gnade? Ist Gnade nun etwas Unverdientes? Begnadigung, obwohl eigentlich Gericht anstünde? Oder hat sich Noah seine Rettung doch verdient? Weil er so gelebt hat, wie er gelebt hat? Weil er ein guter Mensch war? Diese Beantwortung oder die Beantwortung dieser Frage ist gar nicht so einfach. Und ich will es mir auch nicht leicht machen. Eines scheint mir aber wesentlich. Empfänglich für die Gnade Gottes macht Noah wohl nicht, was er tat, und dann auch verdienen könnte, sondern was er war. Nicht was er tat, sondern was er war. Und da lesen wir, gerecht und untadlich war. Und beide Begriffe brauchen Erklärung, damit das deutlich wird. Untadlich heißt nicht, dass er keine Fehler gemacht hätte. Das hebräische Wort, wie auch gerecht, beide Worte sind Beziehungsworte. Es beschreibt nicht, dass jemand perfekt ist, sondern es beschreibt, dass Noah eine ungeteilte Beziehung zu Gott hatte. Dass er nicht lebte, wie wir vielleicht manchmal, Gott und dies und jenes. Auch das Wort gerecht, übrigens erscheint es in der ganzen Bibel zum ersten Mal hier, an unserem Text. Gerecht ist ein Beziehungswort und müsste treffender übersetzt werden mit Gemeinschaftstreue. Er war in den Beziehungen, in denen er lebte, treu. Er ging seinen Weg mit Gott. Gott hatte Platz auf seinem Lebensweg, auf jedem Weg seines Lebens. Sein Leben zeichnete Klarheit aus. Nicht Perfektion, aber Klarheit. Er hatte keine gottfreien Zonen in seinem Leben und beschränkte Gott nicht auf einen Tag die Woche. Das machte Noah empfänglich für Gottes Reden. Macht ihn empfänglich für Gottes Gnade. Er war in der Lage und er war willens, Gottes Reden zu hören. Die anderen waren es wohl nicht. Noch etwas Wesentliches kommt hinzu. Gottes Gnade ist kein Automatismus, der einfach so über uns kommt und man kann gar nichts machen. Und Gottes Gnade ist mit der Anrede Noahs auch noch nicht am Ziel. Gnade Gottes bezieht den Menschen immer mit ein. Was Noah gerettet hat, war natürlich die Gnade Gottes, war natürlich Gottes Plan, aber ebenso Noahs Gehorsam. Gnade geht mit Gehorsam Hand in Hand. Wir lesen, Noah tat alles genau so, wie Gott ihm aufgetragen hatte. Und dabei, finde ich, hat Gott dem Noah allerhand zugemutet. Mit knapp 600 Jahren, statt in den Ruhestand zu gehen, endlich mal so ein gigantisches Projekt zu starten, so ein Schiff zu bauen. Dazu eine Art Schiff zu bauen, wo es weit und breit überhaupt kein Wasser gibt. Sich sicherlich den ganzen Spott der Leute auf sich zu ziehen. Ich beneide ihn auch nicht um das Einsammeln der ganzen Tiere. Es reicht ja schon mal, wenn man eine Mücke fangen will. Ich beneide ihn auch nicht, ungefähr ein Jahr lang mit diesen ganzen Tieren auf einem Schiff zu leben, alleine wie das riecht. Aber Noah war gehorsam. Und damit erst kam Gottes Gnade zum Ziel, weil Noah gehorsam war. Das ist die Voraussetzung für seine Rettung, die Gott natürlich aus Gnade zuvor bestimmt hatte, seine Rettung. Nach unserer Rettung durch Jesus ist und bleibt nichts anderes als Gnade. Und auch sie geschieht nicht automatisch, ohne unseren Gehorsam. Glaube ist Glaubensgehorsam. Du kannst glauben, was du willst. Aber wenn du die Arche nicht besteigst, wenn du dich nicht durch das Gericht hindurch retten lässt, wenn du nicht Jesu Tod am Kreuz als für dich geschehen annimmst und zugleich dein altes Leben mit ihm mitkreuzigst, kommt die Gnade nicht bei dir an. Die Gnade, die doch Gott für dich bereithält, die gilt, die ist da. Aber es braucht deinen Gehorsam. Und Gehorsam entgegen unserem Empfinden entmündigt nicht. Ganz im Gegenteil. Gehorsam, das ist die Brücke, die Gott dir baut, damit du dich frei entscheiden kannst. Der Gehorsam, den Gott von dir erwartet, setzt eine Mündigkeit voraus. Deine bewusste Entscheidung, willst du es oder willst du es nicht? Gott handelt nicht an deinem Gehör vorbei. Er lädt dich ein, er bittet dich, er warnt dich vielleicht sogar, aber er zwingt dich nicht. Entscheidend ist dein Gehorsam, ob du deinen Weg mit Gott gehst. Übrigens, und damit will ich jetzt schließen, das Neue Testament greift Noah und seine Arche an mehreren Stellen auf, unter anderem im 1. Petrusbrief. Dort schreibt der Apostel, dass Jesus nach seinem Tod gerade zu diesen Ungehorsamen aus den Tagen Noahs gegangen sei und ihnen gepredigt habe. So wie er unter den Lebenden den Gefangenen die Freiheit gepredigt hat, so auch diesen Gefangenen. Das finde ich nachdenkenswert. Dass Gott den ungehorsamen Opfern der Sintflut noch eine Chance gibt, sollten wir allerdings nicht dahingehend missverstehen, dass Gott am Ende doch beide Augen zudrücken wird und sagt, ach komm, alles nicht so schlimm. Gott nimmt unsere Entscheidungen schon ernst, weil er uns ernst nimmt. Aber dieses Predigen Jesu, das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus das entscheidende Kriterium für unsere Ewigkeit ist. Es hängt an ihm, nicht an uns. Und er tut alles dafür. Und es ist ein Hinweis darauf, wie sehr wir Gott am Herzen liegen. Und dass jedes Gericht, das Gott uns hier auf Erden zumutet, eigentlich ein Heimsuchen. Heimsuchen ist für uns ein negatives Wort, aber eigentlich heißt es Nachhausesuchen. Dass jedes Gericht ein Nachhausesuchen Gottes ist, das auf unseren Gehorsam zielt. Und deswegen schenke uns Gott dieses neue Herz. Ein gehorsames Herz, das empfänglich für seine Gnade ist und für seinen Willen und das seinen Willen tun will, damit auch Gott über dich und mich sagen kann, du bist ein gerechter und ungeteilter Mensch unter deinen Zeitgenossen. Du gehst deinen Weg mit Gott. Amen.